ihr müsst heute ein bisschen, sagen wir mal, neu mit meinem Ego umgehen, weil man hat mir hier das Podest geraubt. Ja? Und was macht ein Ego bitteschön ohne Podest? Ja? Ich meine, wenn da ein Thron stünde, ging es noch, aber hier steht gar nichts, nur ein popeliger Tisch. Da soll ich in Stimmung kommen, gell? Bitte? Ja, ich könnte auf den Tisch mich stellen. Das ist mir zu gefährlich. Ich habe nämlich neue Schuhe an, extra wegen dem Unwetter hier. Naja, gut. Okay, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich da bin. Ihr glaubt nicht, was wir alle, also die das organisieren, gezittert haben. Ja? Immer wieder kam von der Eveline Moore die Hiobsbotschaft, schon wieder durchgeschneit, alles. Ja? Ach, ich merke gerade, mir gefällt das viel besser, weil jetzt kann ich immer rumlaufen. Ja? Gut, ja, ja. Ich bin nämlich ein Rumläufer. Wenn ich gezwungen bin, still zu sitzen, fällt mir nichts ein. Ich könnte auch sagen, fällt mir nichts zu. Aber die Kamera ist toll. Ja, das habe ich extra. Warum sollte ich es dir leicht machen, oder? Gut, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir heute machen. Aber es wird sich ergeben, denke ich. Das heißt nichts anderes als, ich habe nur eine Randplanung. Als Randplanung habe ich zwei Horoskope mitgebracht. Eines davon, eine Frau, die ich sehr gerne habe. Ich habe sie in meinem Buch, Kursbuch Astrologie, ziemlich fertig gemacht. Und da merkt man, dass ich mit meinem Herzblut drin bin. Wenn ich mich wirklich mit jemandem beschäftige und ihn niedermache, dann mag ich ihn sehr. Ja, aber loben können wir alle, ne? Aber runtermachen und trotzdem lieben, das ist die Schwierigkeit. Das mache ich ja mal mit meinen Ehefrauen. Die beschweren sich alle. Was soll ich sagen? Ja, so auf der Timeline schon. Schon, ja, ja. Meine erste Ehe hat gedauert 2,5 Jahre. Die zweite Ehe hat gedauert 5,5 Jahre. Die dritte Ehe war keine Ehe, da war ich also mit der Ingrid zusammen, hat gedauert 8 Jahre. Ich finde das nicht schlecht. Und jetzt, die aktuelle Ehe, dauert schon 19 Jahre. Ich muss aber sagen, am Anfang dieser Ehe habe ich 2 Familienaufstellungen gemacht. Ist nicht ganz unerheblich daran, da bin ich ganz sicher. Ja? Und meine Frau auch, nebenbei gesagt. Ja? Gut, heute Abend, wir haben ja jetzt sozusagen theoretisch die Abfolge, wie man ein Horoskop betrachtet. Wie ich die Dialektik verstehe, ihr müsst die nicht so verstehen, möglicherweise habt ihr bei anderen gelernt und die verstehen sie anders, was ich gut nachvollziehen kann. Vor allen Dingen, weil ich diese anderen Bücher auch alle gelesen habe. Ja? Aber wir haben das noch nicht zusammen in einen Pool getan und in einen Pool kann man es nur tun mit Beispielhoroskopen. Ich habe lange mit mir gekämpft, schon vor dem letzten Seminar, habe gesagt, was mache ich? Nehme ich Horoskope von den Teilnehmern hier. Wenn ich das Horoskop von dir nehme, zum Beispiel, ja, wie schauen dann die anderen? Ja, das ist problematisch. Ja. Also habe ich gedacht, ich nehme Personen, die entweder mir ans Herz gewachsen sind und vielleicht auch euch ans Herz gewachsen sind. Ja. Und als erstes fiel mir die Elisabeth ein, die Kübler-Ross, also nicht die Sissi, so. Ja? Weil diese Frau hat sozusagen in das Buch des 20. Jahrhunderts für Menschen, die so ein bisschen in der Seele arbeiten, unglaublich wichtige Dinge hineingeschrieben. Ja? unglaublich wichtige Dinge. Etwas, was wir vorher nicht wussten. Ich gebe mal als Beispiel diese 5 Stadien, die, wenn einer weiß, er wird sterben, ablaufen. Ja? Und was ihr dazu wissen müsst, ist auch, diese 5 Stadien finden auch statt bei großen, schweren Ereignissen im Leben. Also zum Beispiel ein Kind stirbt von euch oder der Mann stirbt, die Frau stirbt oder ihr werdet verlassen von einem Partner. Ja? Oder ihr werdet verklagt. Was auch immer. Die großen Traumata haben auch diese 5 Phasen. Ja? Und es schadet nichts, wenn man sie sich noch mal kurz ins Gedächtnis zurückruft. Ich merke das bei mir immer. Sagt dann, was war noch mal die 3. Phase? Ja? Und wenn ihr nichts dagegen habt, gebe ich euch noch kurze Bilder dafür, was so wichtig daran ist. Ja? Das Erste, wenn so ein großes Ereignis geschieht, was euch schmerzt und die Ankündigung eines Todes oder die Ankündigung eines Kindestodes, eines eurer Kinder, ist das Schwerste. Es gibt nichts Schwereres. Ja? Und das Erste ist immer, sie hat das bei über 200 Patienten erlebt. Das Erste, die erste Phase ist immer und würde auch bei euch. Ja, die kann man nicht einfach sagen, ah, jetzt kenne ich die Phasen, jetzt brauche ich sie nicht mehr zu haben. Völliger Blödsinn. Die hat man trotzdem. Ja? Erste Phase ist immer, die Diagnose ist falsch. Ich weigere mich von diesem Arzt. Ja? Woher sollte er das wissen? Der hat mein EKG falsch interpretiert oder so. Kurzum, die erste Phase ist immer der Versuch zu leugnen. Das ist auch immer der Satz, da will ich eine zweite Meinung. Und wenn er die zweite Meinung hat, dann will ich eine dritte Meinung. Ich glaube das alles nicht. Ja, natürlich. Ja. Ich weigere mich, das zur Kenntnis zu nehmen, dass ich sterben werde oder dass mein Kind sterben wird. Ich gehe von Pontius zu den philippinischen Heilern. Das ist mir scheißegal. Aber ich nicht. Ja. Diese Phase ist sehr wichtig. Auch es ist genauso wichtig, dass man sie durchläuft, diese Weigerung. Weil, wenn man diese Phase der Weigerung durchläuft, weiß man, dass man ein dickes, fettes Ego hat, wie wir alle, und von diesem Ego loslassen muss. Und mein Kind, mit Verlaub, ist Teil meines Egos, ob uns das gefällt oder nicht. Ja? Und wenn du eine Frau bist und du bist die Mutter dieses Kindes, dann ist es eben Teil deines mütterlichen Egos. Ja? Gut. Die zweite Phase, wenn also das Leugnen und das Nicht-Wahrhaben-Wollen nicht mehr nützt, ist die Wut. Dann kommt eine Scheißwut hoch. Auf Gott und die Welt. Und meine Frau und mein Arzt und auch die Ärzte, die mich behandeln, eine Scheißwut kommt hoch. Ja. Vor allen Dingen auch eine Scheißwut. Der Typ, der kann noch 10, 20, 50 Jahre weiterleben. Warum ich? Warum muss ich sterben und nicht der? Auch eine Wut auf ihn, das ist völlig irrational. Natürlich ist es irrational, selbstverständlich. Die Seele, mit Verlaub, ist so herrlich irrational, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Ja? Irrational bis zum Abwinken, bis der Notarzt kommt. Ja. Also die Wut, und auch das ist eine notwendige Phase, die man durchlaufen muss. Im Einzelfall, wie lang diese Phasen dauert, gibt es keine Regeln. Aber geht mal von 2, 3 Monaten aus, locker. Manchmal ein halbes Jahr pro Phase, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Ja? Die Seele richtet sich auch danach, die spürt ja, wann muss ich den Löffel weggeben. Und so lang macht sie die Phasen. Ja? So. Die dritte Phase, also die zweite ist die Wut. Der Hass gegen all das, gegen all die, die weiterleben. Die dritte Phase, jetzt gehen wir ans Verhandeln. Wir versuchen zu handeln. Wunderschön immer wieder dargestellt durch diese alten Volksstücke, der Tod und der Bauersmann oder so, ja. Diese Handel, diese Verträge, die man dann versucht rauszufetzen, ja. Was muss ich tun? Würde ich, wenn ich zu dem sowjetischen Wunderheiler fahre, kann das sein, dass der den Prozess aufhebt? So, ja? Ich versuche alles, wenn es sein muss. Mein ganzes Vermögen gebe ich dem Tierschutzverein bin traurig daran, dass ich hier 50 Jahre lang Tiere gegessen habe. Und wenn ich jetzt sofort aufhören würde, würde das vielleicht was. So, ja? Auch natürlich eine völlig irrationale Sache, diese Verhandlungen. Ja? So, das ist die dritte Phase. Ich handle, ich feilsche mit dem Tod um ein paar weitere Tage, Wochen, Monate, Jahre, wenn es sein muss. Ja? Ja. Die vierte Phase, da ist es endlich das Unwiederholbare, also das nicht mehr Änderbare ist durchgedrungen zu mir und dann werde ich depressiv. Das ist die vierte Phase. Ja? Niedergeschlagen. Hat doch alles keinen Zweck mehr. Ich kann mich eigentlich auch gleich aufhängen. Ja? So. Tief in einem tiefen Keller. Ich kann mich noch sehr genau erinnern an die Phase, ich habe sie erlebt, ich habe euch das schon so oft erzählt, dass es euch wahrscheinlich zu den Ohren rauskommt. Diese Phase der Depression, darin habe ich ein Jahr gesteckt, als meine Frau mich verlassen hat, die zweite. Ja? War wirklich heftig. Und wenn diese Phase dann durchlaufen ist, dann kommt eine Phase, sie nennt sie Acceptance, annehmen. Ich würde sie nennen Zustimmung. Ich werde sterben oder meine Frau hat mich verlassen. Ich stimme zu. Ja. Und das Interessante daran ist, das ist exakt die Phase, die in den Archetypenaufstellungen im Vordergrund steht. Exakt. Da stellt man einen Archetypus auf den Stuhl, den Klienten in 5 Meter Entfernung und dann geht er langsam zu, zum Beispiel auf den Tod. Das ist einer der Archetypen. Ja? Geht er langsam zu. Und was in der Gruppe, also wenn der Klient, da nehme ich dann keinen Stellvertreter. Der Stellvertreter kann eine gewisse Entfernung zurücklegen. Wenn ich merke, wie es ihm dabei geht, sage ich, gut, jetzt habe ich das verstanden, jetzt nehme ich den Klienten selbst. Und dann mache ich aber mit einem Schal eine Art Grenzlinie. Das nenne ich den Point of No Return. Da gibt es kein Zurück mehr. Wenn ich da drüber gegangen bin, gibt es kein Zurück. Dann muss ich, kann ich nicht mehr fliehen, kann ich nicht mehr leugnen, kann ich nicht mehr depressiv sein, dann muss ich zu dem Archetypus gehen. Das werden wir mit 2 oder 3, das kann man nicht mit so vielen Archetypen machen, aber man kann es mit vielen Menschen machen. Das werden wir in dem Workshop erleben, den wir geplant haben. Tja. Einverstanden sein. Einverstanden sein, sie hat mich verlassen. Einverstanden sein, das Kind ist tot. Wenn ihr wüsstet, ihr ahnt es wahrscheinlich, wie viele Menschen, Männer im Zweiten Weltkrieg nicht sind gefallen, aber die Leiche ist nicht nach Hause gekommen. Sie ist entweder in Russland eingegraben worden, aber zumindest hat man dann diesen Teil der Hundemarke zugeschickt bekommen mit einem Brief. Aber ich schätze etwa 600.000 bis 700.000 von denen, ich schätze mal 6 bis 7 Millionen Deutschen, die da, oder auch natürlich Österreicher, die in Russland waren, 500.000 bis 600.000, da hat man überhaupt nichts gehört. Es gab keine Nachricht. Ja? Noch nicht mal den Brief, es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Ihr Sohn Hans Werner den Heldentod gestorben ist. Ja, Deutschland wird ihn nie vergessen und unser Führer hat ihm persönlich Asche auf sein Grab gestreut, was immer diese Sprüche waren. Ja? Nein, nichts, null. Von diesen Menschen, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, hieß es, ach, der Vater, na, der ist ja in Russland geblieben. Eine schöne Formulierung, gell? So wie ich bin jetzt nach Kanada in Urlaub gefahren und hat mir so gut gefallen, bin ich in Kanada geblieben. So, ja, ja. Warum? Man konnte den Tod niemals in diesen Phasen durchlaufen. Ganz abgesehen von der Phase, dass man nicht trauern konnte. Ja? Und man hat nicht getrauert. Er konnte ja noch leben. Und ich bin mir sicher, jede Frau hat es gewusst. Ich bin mir sicher. Wenn drei Kinder da waren, der Vati kommt, der steht eines Tages vor der Tür. Nicht? Wahrscheinlich ist er verletzt worden, hat eine Amnesie, lag lange im Krankenhaus und dann hat ihn eine russische Krankenschwester, ja, er war so, mein Gott, man muss doch helfen. Ne? Und dann haben die zusammen, eine schamanische Praxis in Novosibirsk eröffnet oder so. Und eines Tages kommt er dann nach Hause. Ja. Na, gut. Also, diese Dame gucken wir uns gleich an. Wir schauen, ob wir etwas verstehen lernen. Vorher möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, was wir beim letzten Mal... Habt ihr es gemerkt? Habt ihr es wieder gemerkt? Habt ihr es wieder... Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich kein Zen-Mönch geworden bin. Ja, wenn man solche Kreise malen kann, dann muss man Mönch werden. Ja. Ich muss mir das mal angucken. Ich mache noch ein Foto. Mach's noch mal ein Foto. Ach, ihr könnt das ja gar nicht sehen. Da müsst ihr nachher mal ganz nah gehen. Könnt ihr doch sehen? Ah, dann ist ja gut. Und ich muss euch noch was verraten, ja? Das funktioniert nicht, wenn ich das will. Wenn ich so beiläufig bin, so, nur dann funktioniert das. Ich finde das verrückt. Ja. Gut, also. Die drei großen dialektischen Teile. Eins. Zwei, drei. Ja? Also, nochmal. Antithese, These, Synthese. Ja? Diese drei Entwicklungswege einer Seele. Jeder Seele. Ja? Natürlich weiß ich, dass nicht jeder von euch seine Sonne im fünften Haus stehen hat. Aber die Sonne ist das fünfte Haus. Ja, die Sonne ist das pralle Leben. Und der Aszendent ist eben nicht das pralle Leben, sondern der Aszendent ist das pralle Problem. Ja. Ja, sicher. Und die Sonne soll sich gefälligst um das Problem kümmern. Die Sonne soll quasi mein Problem Huckepack nehmen auf die Schultern, als wäre das so eine Person, ich habe hier ihre Beine und ich trage mein Problem, ich bin die Sonne, durch die 50, 60, 70, 80 Jahre, wie viel ich so eben in meiner Agenda stehen habe. Ja? So. Und es ist egal, wo die Sonne steht. Der Aszendent ist nicht egal, wo er steht. Der steht immer hier. Also wir zeichnen ihn dahin. Ja? So. Und die Sonne kann überall stehen. Sie bezeichnet nur, wie um alles in der Welt gehe ich mit meinem Problem um. Das ist der Sonnenstand. Ohne mein Problem hätte meine Sonne nichts zu tun. Dann würde sie auf Lanzarote in der Sonne liegen, Kreuzworträtsel machen. Aber ich habe noch kein Leben kennengelernt, das das tut. Doch, immer mal 14 Tage, ja, das ist ja auch schön zum Ausruhen. Ne? Und das MC, hatten wir gesagt, da kommt These und Antithese zum Ziel der Synthese. Hegelsche Dialektik halt, ja. Ich bin halt groß geworden in der Frankfurter Schule der Philosophie. Dort habe ich meinen Doktor der Philosophie gemacht, auch wenn manche mir das nicht glauben. Ich sage immer, das habe ich aus Bechuanaland. Das ist gar nicht so leicht, da einen Doktortitel zu kriegen. Und da war Hegel sozusagen, den hat man im Tropf gekriegt. Ja, so. Und wenn man einen Hörsaal hat, kriegt man Hegel im Tropf. So. Ja. Und das Glas, den Stab mit der Flasche oben dran und dem Tropf unten, den hat jemand festgehalten, der sah so aus. Das ist ein Philosophieprofessor, der an der Frankfurter Hochschule, der Theodor W. Adorno. So. Das ist sein Horoskop. Ich fand, das ist ein schönes Kontrastprogramm zur Elisabeth. Das ist wirklich ein Kontrast. So. Gibt es bis hierhin, das hatten wir alles schon vorher. Dieses Land hatten wir schon vorher beackert. Gibt es dazu noch eine Frage? Ihr könntet jetzt zum Beispiel die Frage stellen, ja, aber was ist denn mit Lilith? Ich habe sowieso von Lilith keine Ahnung. Das muss ich einfach sagen, weil die letzten, ich weiß nicht, wie lange ich Astrologie mache, ich schätze mal jetzt 30 Jahre oder so. Und Lilith ist mir nicht vorgekommen. Was soll ich sagen? Und in meinem Alter noch neu zu lernen, würde ich machen. Würde ich gerne machen. Na? Gestern Morgen war ein interessanter kleiner Artikel in der Frankfurter Rundschau. Es ist ein neuer Pluto-Mond gefunden worden. Mittlerweile hat der Pluto schon 3 oder 4 Monde, also das wäre jetzt der 5. Und jetzt kommt das Schöne daran. Die Gemeinschaft der Astronomen weltweit wünschen sich jetzt Vorschläge, wie denn bitteschön dieser Trabant, es ist ein Mond, ja, wie dieser Trabant genannt werden soll, und jetzt kommt es. Aber bitteschön, nicht den Namen eurer Großmutter, sondern es ist üblich in der astronomischen Gemeinschaft, dass nur Götternamen aus der griechischen oder römischen Mythologie verwendet werden dürfen. Das hat mir gut gefallen. Da habe ich gesagt, natürlich weiß ich, wie dieser Mond heißt. Und ihr wisst es wahrscheinlich auch. Also bisher hat, der eine heißt Charon, das ist eine witzige Geschichte, kennt ihr die Geschichte? Das müssen Astrologen kennen, ja. Richtig, das ist der Fährmann, ja. Aber der Mann, der den Pluto entdeckt hat, das war irgendwie ein Assistent, so ein Hilfsarbeiter mehr oder weniger, der nichts anderes zu tun hat, als man hat von dem gestirnten Himmel, wo der Pluto auch war, immer 2 Aufnahmen gemacht, im Abstand von 3 Tagen oder so. Ja? Und dann hat man die in ein Gerät reingespannt, übereinander, einen sogenannten Blinkkomparator. Und der hatte so eine kleine, und da hat man so gemacht, zack, zack. Ja, so. Und wenn die gleich blieben, hat sich nichts verändert, aber wenn einer sich bewegt hat, dann gab es einen Lichtpunkt. Und das hat der gefunden, Tombaut hieß der Mann, Tombaut. Die Übersetzung weiß ich nicht genau, Tombaut, der Zweig, Bau ist der Zweig und Tom ist der, keine Ahnung, das müsst ihr selber rausfinden. Und dann hat er gesagt, dann hat die Gemeinschaft gesagt, ah, du hast das gefunden, also bitte nenn es beim Namen. Und hat er gesagt, ah, ja, ich nehme meine Freundin. Meine Freundin heißt Charon, hat die astronomische Gemeinde gesagt, nee, griechische oder römische Mythologie. Und dann hat einer der Typen gesagt, Moment, Charon, griechisch Charon, ist der Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die toten Seelen über den Styx rudert. Also Charon ist völlig in Ordnung. Er darf sich nur nicht einbilden, das wäre jetzt seine Freundin, sondern es ist der Fährmann. Und die nächsten hießen dann, einer hieß Nix Also das, also habe ich erst gestern Morgen erfahren, Nix hieß ein Mond und der andere Mond heißt Hydra. Das ist dieser Cerberus, dieser Wachhund mit den vielen. So, und jetzt frage ich euch, wie muss, ob die astronomische Gemeinde das sieht, ist eine andere Frage, wie muss dieser Mond heißen? Na, nein, Mythos. Was macht Pluto? Was ist die einzig große Tat, die wir von Pluto oder Hades, ist ja nur sein anderer Name, Pluto ist ja sein Künstlername, was macht denn der, was den Mythos anbelangt? Na, der raubt die Persephone. Der sagt, ich will endlich jemanden haben neben mir im Ehebett. Da ist niemand. Und er hat schon lange die Persephone so beobachtet, nicht? Ich weiß nicht, wie man das macht aus der Unterwelt, aber da gibt es wahrscheinlich auch diese komischen Ferngläser mit so. Und dann hat er sie gesehen, die Persephone, die war gerade mal, ich weiß nicht, 14 oder so, ne? So. Also jugendlich in der Blüte ihrer, ich weiß gar nicht was, da blüht ja noch nichts. Also ich meine, so ein bisschen, ja, so gut, okay. Aber er hat sich verliebt und dann brach er. Sie spielte mit ihren Mädels auf irgendeiner Wiese und dann brach er durch die Erde mit seinen feurigen Rossen, schnappte sie sich, führte sie in die Unterwelt und dann war sie fort. Ich erzähle das nicht weiter, weil wir haben ja andere Themen hier, nicht? Aber kümmert euch mal um den Mythos, der ist nämlich spannend. Ihre Mutter Demeter sagt, wenn meine Tochter nicht zurückkommt, lasse ich nichts mehr wachsen. Sagt zu den Göttern. Wieso kann man denn die Götter damit? Naja, ganz einfach, denn dann opfern die Menschen ihnen nichts mehr. Also, na gut. Also, wie muss der Mond heißen? Natürlich. Jetzt könnte der sagen, ja, aber der Name ist doch zu anspruchsvoll. Wer kann sich denn das merken? Persephone. Ganz einfach. Die Griechen, wie haben die Persephone genannt? Wisst ihr es? Kore, das Mädchen. Und seitdem sind alle, sagen wir mal, 12- bis 16-jährigen Mädchen in der Grieche, nicht nur in der Mythologie, sondern auch sozusagen im Alltag Chore. Die sind Chore. Bis sie, wie hätte Goethe gesagt, bis dann auch das Blümchen weg ist. So hat Goethe das benannt. Also bis sie gepflückt wurden, sagen wir mal so. Ja, dann sind sie nicht mehr Chore, dann sind sie auf dem Weg zu Anima. So, gut. Wie komme ich jetzt darauf? Ach so, ja, so muss die heißen. Ich werde das auch persönlich vorschlagen, ob sie es nehmen. Werden wir sehen. Zurück zu, jetzt hänge ich das Horoskop auf, nachdem wir diese Vorrede hatten. Ich hänge es dorthin. Würdest du mir kurz halten? Oder, geht schon. So. Ja. Das ist von hinten wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sehen, aber ich werde es immer noch mal erwähnen, ja, wer wo was ist. Also, ich habe zwei Fotos von der Elisabeth noch heute Morgen mir bei Wikipedia geklaut. Ja, einmal, da dürfte sie so um die 40 sein, einmal, da ist sie um die 70 und ist schon in der Wüste von Arizona und kann nicht mehr. Und höher kann ich, ja. Das Datum sage ich gleich. Kleinen Moment. Guck mal, geht ganz gut. Ja. Ja. So. Also Datum ist der 8. Juli 1926 um 22.45 Uhr mitteleuropäische Zeit in Zürich. Ich habe die Geburtsurkunde, ist in irgendeinem ihrer Bildbände, wo so über sie berichtet wird, ist das abgedruckt. Das scheint zu stimmen. Für diejenigen, die das nicht sehen können, Fische Aszendent, Herrscher von 1 in 6, der Neptun, im Zeichen Löwe, die Sonne im 5. Haus, also auch wieder löwisch, aber im Zeichen Krebs mit dem Pluto drauf. Oho. Oho. Der Neptun ist relativ ungeküsst, sage ich mal so. Ja, relativ. Steht da im sechsten Haus und im Zeichen Löwe. Aber wir fangen von vorne an. Wir wollen schauen, was ist die Themenstellung dieser Frau? Der Anfang von Elisabeth war, sie ist das erste Kind von Drillingen. Sie kommt als Erste auf die Welt. Ob das jetzt so ganz stimmt, weiß man nicht, das steht aber in ihrer Biografie. Ja, und das erwähnt sie auch immer wieder. Und es kommen also gleichzeitig drei Kinder auf die Welt. Alle überlebt, alle überlebt, ja. Also sind alle alt geworden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch leben. Also die Kübler-Ross ist, glaube ich, 2004 gestorben oder so. Da war sie wie alt? Lass mich schauen, habe ich noch gar nicht geguckt. 26, also doch schon 80, rund 80, ja? Gut. Fische Aszendent. Schauen wir uns so. Freundlicherweise haben die Veranstalter uns hier nochmal die gesamte Palette der Bilder hingehängt, was ich sehr schätze. Ja, was ich sehr schätze, ja. Also, dieses Thema ist das Thema von Elisabeth. Was ist das für ein Thema? Darüber müssen wir jetzt ein bisschen herumlaufen, um zu verstehen. Wenn einer mit dem Thema Fische Aszendent auf die Welt kommt, was unter uns gesagt, wir haben es erwähnt, aber es sind ja immer wieder neue hier, was zu den seltensten Aszendenten in unseren Breiten gehört. Ja? Wenn ihr eine Statistik macht, dann werdet ihr feststellen, bei einer normalen Bevölkerung auf 100 Personen gibt es 1,8 Fischer-Aszendenten. Das überlegt euch gut. Eigentlich müsste es 100 durch 12 gleich 8,8 irgendwas sein, aber bei dem Thema Fische, bumm. Genauso nebenbei gesagt bei dem Thema Widder. Ja, weil die ja sozusagen relativ nahe zusammenliegen. Ja, so. Gut. Auf der anderen Seite, Jungfrau und Waage, findet man von 100 etwa 17,8. Von jedem. Jungfrau 17,8, Waage 17,8. Das gleicht sich dann mit der Zahl mit dem wieder aus. Ja. Das sieht an der untersten Halbkugel genau andersrum aus. Ja. So. Also deshalb sage ich in unseren europäischen Breitengraden, Fische Aszendent, das Thema, was jemand mit auf die Welt bringt, ist dieses Thema und das höre ich mir jetzt mal ein bisschen von euch an, wie ihr euch das vorstellt. Der Heilsbringer oder der Engel, ja, oder ich werde Papst. Nee. Fische Aszendenten werden mitunter Papst, aber nur, weil sie sich niemals bewerben würden. Ja, die sitzen so als Kardinäle in der letzten Reihe und schreiben ihr Zettelchen, wenn sie überhaupt je Kardinal werden, weil ich habe mir sagen lassen, um Kardinal zu werden, musst du ein ziemlich dickes Ego haben. Und das Thema Fischer-Aszendent hat nun mal kein dickes Ego. Naja, es ist nicht so ganz klar, nicht? Herrscher von 1 im Zeichen Löwe, da hat man doch nicht auch kein kleines Ego. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal will ich noch was hören über das Thema Fische. Jetzt reden zwei. Könnt ihr das Stereo machen? Oder fang du an und dann...
Ich wollte noch sagen, es ist ja der Widder in 1 eingeschlossen.
Der Widder ist in 1 eingeschlossen. Das spielt unter uns gesagt nicht die geringste Rolle. Nein, nein. Das, wo die Achse... Nicht die Sonnenaufgangsachse, hätte ich beinahe gesagt, wo die durchgeht, das spielt eine Rolle. Nicht, ob da weiter drei Tierkreise noch eingeschlossen ist, völlig wurscht. Das spielt bei der feinen Ziselierung eine Rolle. Aber wir sind noch beim groben Holzschnitt. Ja? Insofern, ja. Sag es mir nochmal.
Der Fisch erst sind entlebt auch am Tag im Jenseits, nicht mehr in der Nacht.
Im Jenseits. Ja, im Jenseits. Oder wir wollen das Jenseits ist ja ein bisschen eingeschränkt, ja? Es ist der Gegenpol zu der Welt. Die Welt ist, ich bin hier. Das Thema Fische ist, ich bin auf der anderen Seite. Wenn ich nur wüsste, was das für eine andere Seite ist, ich weiß es nicht. Man findet bei, ich kann ja nicht alle prüfen, aber bei den Fischer-Aszendenten, die ich geprüft habe, finde ich mit schöner Regelmäßigkeit, ich kann ja auch nicht jeden Fischer-Aszendenten so tief auf den Zahn füllen, finde ich mit schöner Regelmäßigkeit einen Toten, der noch in der Seele dieses Fischer-Aszendent arbeitet. Ja? Oder anders gesagt, der steht in den Birkenstocks dieses Toten, der Fischer-Aszendent. Und damit im Himmel. Ja? Das sind die Leute, die dann so gerne in der Familienaufstellung schauen sie auf die Erde, weil da liegen die Gräber, oder in den Himmel, weil da schwirren so die Engellein rum. Und Engel ist ja immer sozusagen ein Symbol für einen Toten. Ja? Eine andere Funktion haben Engel nicht. Auch wenn die heutigen Bücher, ihr findet ja heute in Esoterikläden, also Engel ohne Ende, Bücher über Engel ohne Ende, ja. Und die Autoren schreiben dann, im Alter von 17 Jahren erschien mir Michael. Und da fühle ich mich einfach irgendwie angegriffen, weil mein zweiter Vorname ist Michael. So ein Quatsch will ich nicht. Ja, sowas will ich nicht hören. Ja. Und die Bücher heißen sogar noch, was kann man tun, um ein Engel zu werden? Das ist ganz einfach. Bei uns in Frankfurt gibt es einen Turm, den Goethe-Turm. Der ist 40 Meter hoch, brauchst nur runterzuspringen, schon bist ein Engel. Aber ob du das willst, ob du die Konsequenz dann tragen willst, das weiß ich jetzt nicht so genau. Zurück zu dem Thema. Kübler-Ross ist nicht von dieser Welt. Und sie beschäftigt sich auch. Sie hat ja eine ganz normale Ausbildung als Ärztin, ja, an irgendeinem Universitätskrankenhaus in der Schweiz. Und das hat sie angekotzt. Das war nicht ihr Ding. Ja, den Patienten Blut abzapfen oder was war die Bettpfanne oder was immer man da so macht. Ja, das wollte sie nicht. Das ist eine so spannende Frau, die das auch alles irgendwann mal so aufgeschrieben hat, wie ihr Werdegang war. Nicht? Und wie sie dann irgendwann dazu kam, am Bett eines Sterbenden zu sitzen. Und wo sie auf einmal gemerkt hat, das ist ja großartig. Ja. Da hatte ja noch keiner den Mut, das zu erleben. Da erlebt man manchmal in den letzten Stunden ein Leuchten. Da erlebt man so gut wie keinen Schmerz. Nicht bei allen, nicht, ja? Aber solche Erfahrungen, und dann hat sie diese Erfahrung immer wieder gesucht. Und bitteschön, das muss man sich klar machen, in einer Zeit, wo jeder, wenn das Wort Tod nur kam, lief. Ja? Wirklich weglief. Auch Ärzte liefen weg. Die Toten wurden irgendwo in irgendwelche Nebenzimmer abgeschoben, Bettenkammern oder sowas. Ja? Weil keiner der Ärzte jemals nicht nur nicht ausgebildet war, sondern auch niemals geglaubt hätte, man müsste jetzt mal mit den Todgeweihten sprechen oder so. Und sie stieß darauf, wie spannend das ist. Ja. Und das kam aber erst, ich glaube, so als sie 40 war. Also vorher irrlichterte sie rum in der Welt mit der Frage, was soll ich machen? Ja. Eine der spannendsten Biografien die ich gelesen habe, von einem Menschen, der so wie alle Fischer-Aszendenten, wenn sie nicht klug sind und sagen, ich gehe ins Kloster, da bin ich auch weg von der Welt. Das Kloster ist ja eine ganz eigene Welt, es ist eine völlig andere Welt, es ist eine Welt, wo ich immer nach oben schaue, nicht? Zu Gott oder zu Jesus oder wer immer gerade mein Spezialgebiet ist, ne? Und dann packt es sie, die Todgeweihten sind ihr Lebenselixier. An ihnen, mit ihnen, in ihnen beginnt sie zu leben. Beginnt sie etwas zu verstehen. Ist sie gepackt von etwas? Es ist sehr schwierig, mit einem Fischer-Aszendenten von etwas gepackt zu werden. Sehr schwierig. Und es muss etwas sein, was das Reich des Sichtbaren wabernd verlässt. Ich glaube, ich habe euch die Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der kam, seine Mutter schickte ihm, hat ihm das Geld in die Hand gedrückt und gesagt, geht zum Urban. Denken Sie daran, Herr Urban, der ist eigentlich nur an Haschisch interessiert und Musik. Also hört pausenlos, was weiß ich, Pink Floyd oder The Who oder sonst was. Und dann habe ich ihm, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, erzählt, wie fasziniert ich war von einem Mann, der mich, ich bin ein hoher Neptunier, der mich auf die andere Seite der Welt geführt hat mit Obertonsingen. Obertonsingen ist mit das Schönste, was ich finde, um die reale Welt zu verlassen und im Verlassen der realen Welt diese andere Welt, dieser anderen Welt zu begegnen. Das geht ganz einfach. Du musst, ich habe bei dem Michael Vetter mal 3 Tage sozusagen in der Pyramide von Etora hospitiert und zugehört und mitgearbeitet. Du musst normale Töne machen. A, O, U, I, E. Weltliche Töne. Ja. Und wenn du das mit genügend Inbrunst machst und vergisst, dass du Obertöne machen willst, dann kommen sie. Das ist so gigantisch. Die schleichen sich dann so, je mehr du in der Welt bleiben willst, aber du weißt ja, das ist jetzt ein Üben von Obertönen, aber du darfst keine Obertöne machen wollen. Du musst Töne machen. Du hast es schon gemacht, gell? Nein?
Nein, aber es passt einfach
nicht dazu. Genau. Und dann kommen die Obertöne, schleichen sich so durch die Töne durch und auf einmal, oh, sind sie da. Ja, es ist so bezaubernd, ja, wenn man das mal erlebt. Heute mache ich das noch gerne auf längeren Autofahrten. Ja. Die Leute ringsum, die mich da so sehen, wundern sich mit offenem Mund und macht dann so Handbewegungen, gut, dass ich noch eine Hand am Steuer habe, damit aus den Tönen der Welt sich die Obertöne durchschlängeln können. So. Naja, und bei Jesus war das was ganz anderes. Ja. Da schlängelte sich aus den Sterbenden etwas heraus. Und auf einmal begriff sie, indem ich mich mit den Sterbenden auseinandersetze oder einfach nur zu ihnen setze, beginnt etwas. Da kommt aus einer anderen Welt etwas zum Vorschein. Wahrscheinlich das, weswegen sie einen Fischer-Aszendenten hat. Sie steht mit Sicherheit bei einem Toten und ich habe sehr viele Biografien von ihr gelesen, weil ich ihre Horoskop ja in meinem Buch Kursbuch Astrologie behandeln wollte und da muss ich einfach Details sammeln. Ja? Aber die Toten, auf die sie wartet, ja? Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Wenn ihr wollt, können wir das in der Pause mal spielen, damit ihr auch mal hört, wie sie redet. Da ging es darum, sie hat eine große Liebe für Gandhi, ja, und C.G. Jung. Leider hat sie sie nie getroffen. Naja, sagt sie, macht nichts. Wenn ich tot bin, treffe ich sie. So. Man muss sich die schönen Dinge auch aufheben können, so ungefähr, ja. Naja, gut. So, also, nicht, sie braucht etwas. Ihr Thema heißt, ich bin nicht von dieser Welt. Ja, aber ich bin doch von dieser Welt. Meine Mutter hat mich mit zwei anderen Kindern in die Welt gestoßen und hat gesagt, nun mach was draus. Ja. Und sie ist Ärztin geworden. Naja, ich glaube, das war auch in der Familie so ein bisschen vorgeprägt. So ein bisschen. Aber das hat sie nicht interessiert, das Ärztliche. Ja. Und zwar deshalb nicht, weil die Ärzte nicht im Traum daran dachten, sich mit diesem Hintergrund der Welt zu beschäftigen. Ja. Erst ab, nachdem Kübler-Ross da war, oder nach 20 Jahren Kübler-Ross, fingen die ersten Ärzte an, sich mit den Toten hinzusetzen. Sozusagen, dass sie war für dieses gesamte Thema das Vorbild. Ja? Das macht sie so groß. Ja? Vor ihr hat keiner gesagt, ich muss den Sterbenden zuhören. Die haben ganz Wichtiges. Um Gottes Willen, sterben, Himmel. Ja? Tja. Seit meinem letzten Abend hier bei euch ist die Mutter meiner Frau gestorben. Wunderschön gestorben. Hat sich hingesetzt, Zeitung gelesen, dann ist sie so zur Seite gerückt. Es war keiner dabei, aber so konnte man das rekonstruieren. Glitt auf die Erde, blieb liegen, war tot. So. Dann kam ihre Tochter, also die Schwester meiner Frau, wurde herbeigeholt von der Freundin. Die Freundin hat sie gefunden. Die Freundin war auch schon 85, ja. Und die Mutter war 93, glaube ich, ja. Und die Freundin kam schreiend zu der Jutta gelaufen. Du musst was tun, bring deinen, du weißt schon, die ist Ärztin, ja. Bring deinen Wupp dich mit. Und die Jutta guckte sich das an, fühlte Puls und so weiter. Ging schon langsam ins Abkühlen und sagte, da mache ich gar nichts. Da mache ich überhaupt nichts, ich bin doch nicht bescheuert. Jetzt kommt das ganze medizinische Vokabular zum Tragen. Ja, da machen wir alles, da können wir riesen Sachen machen. Ja, da können wir sogar noch eine Herztransplantation machen oder was uns da sonst noch Interessantes einfällt. Ja, gar nichts machen wir da. Meine Mama ist tot. So, das ist traurig. Dann hat sie meine Frau angerufen, meine Frau hat mich angerufen und wir sind alle hin und saßen 5 Stunden um die tote Ernie. Das war wunderschön. Und jeder hat noch eine Erinnerung gehabt. Jeder hat ein paar Tränen gesammelt und jeder ist nochmal zu ihr hingegangen. Sie lag immer noch auf der Erde, weil sie war zu schwer. Man kriegte sie nicht aufs Bett zurück. Ja? Und das war wunderbar. Ja? So. Nochmal? Das habe ich jetzt nicht gemerkt, aber sie strahlte. Ja. Ja, würde ich nicht daran zweifeln, an den Wahrnehmungen der Hinterbliebenen. Ja? Also, gut, zurück zu Elisabeth. Das Thema des Todes, damit kommt sie ins Leben. Das Thema des Hintergrundes der Welt, damit kommt sie ins Leben. Das gilt nicht nur, dieses Thema des Hintergrundes der Welt gilt nicht nur für einen Fischer-Aszendenten, es gilt auch für jeden anderen Aszendenten, wenn der Herrscher von 1 im 12. Haus oder im Zeichen Fische steht. Der Herrscher von 1. Ja? Angenommen, ihr habt einen Krebs-Aszendenten und der Mond steht im 12. Haus oder im Zeichen Fische, dann stehst du auch mit einem Fuß bei einem Toten, weißt das nicht und musst noch nicht mal diesen Toten gekannt haben. Das ist das Verrückte an der Geschichte. Ja? Also angenommen, der Vater deiner Mutter ist in Stalingrad gefallen, nicht mehr zurückgekommen, in Russland geblieben. Deine Mutter war 4 Jahre alt, als das geschah. Dann konnte sie damit nie fertig werden. Und das kann sein, dass du dann die Traurigkeit oder die Suchbewegung deiner Mutter, die vielleicht ihr ganzes Leben lang jetzt ihren Vater sucht, übernommen hast. Ja? Anders gesagt, die Birkenstocks des Opas stehen immer noch bei euch im Wohnzimmer. Und du als, deine Mutter sucht ihr ganzes Leben. Aber du als Enkelkind schlüpfst in die Birkenstocks rein. Und dann hast du dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Elvis Presley war Herrscher von 1 in 12. Bei ihm wissen wir, wer der Tote war. Sein Zwillingsbruder. Ja, richtig. Der hatte keinen Fischer-Aszendent, der Elvis, aber Herrscher von 1 in 12. Ja. Gut. Zurück zu Elisabeth. Also, das, was sie als Thema in ihre Welt hineinträgt, ist der Hintergrund der Welt. So. Und mit diesem Hintergrund der Welt, mit diesen Engeln, mit diesen Toten, die noch keinen Platz haben, hat sie sich zu beschäftigen mit ihren. Sie sagt, also das sagt sie nicht, aber das zeigt sich in ihrem Leben. Und so begegnet sie auf einmal den Sterbenden und sagt, wow, das ist meine Nahrung. Das ist genau das, wo es mich hinzieht. Hätte sie astrologisch denken gelernt, hätte sie gesagt, das ist genau mein Aszendent. Da muss ich lang. Wunderbar. Und da werde ich ganz groß. Warum ganz groß? Hm? Weil die Sonne, na, mit der Sonne bin ich noch nicht, da komme ich noch hin. Weil der Herrscher von 1 im Löwen steht. Ja. Da, und die Kübler-Ross ist, der Name ist in gewissen Kreisen und die nehmen immer mehr Überhand. Die Ärzte kennen sie alle heutzutage, ja? Die Ärzte wissen heutzutage, Tod ist kein Makel. Tod ereilt jeden. Mit Toten kann man umgehen wie mit ganz vernünftigen Menschen. Sogar mit toten Kindern kann man, also mit sterbenden Kindern kann man umgehen wie mit ganz vernünftigen Menschen. Kinder sind in der Regel schon etwas weiter als die Erwachsenen mit ihren 5 Phasen. Kinder haben diese Phasen nur ganz bisschen zu durchlaufen. Meistens ist die Wut gar nicht da. Ja? Manchmal ist die Depression nicht da. Kinder haben viel mehr Möglichkeiten, damit umzugehen, künstlerisch zu malen, ja? Mit Farben zu arbeiten, mit Tönen zu arbeiten. Können die wunderbar machen. Diese Möglichkeiten nehmen sich die Erwachsenen ja kaum. Gut, also wir finden einen Menschen, dessen Bündel oder dessen Baustelle, was wie immer ihr es nennen wollt, dessen Aszendent Fische heißt, beschäftige dich mit dem Hintergrund der Welt oder besser gesagt, du bist im Hintergrund der Welt. Mach was draus. Ja. So wie manche Sänger. Diese Geschichte habe ich dem jungen Mann erzählt. Ich glaube, der war 24. Und irgendwann ruft seine Mutter an und sagt, das glaubst du nicht, was da passiert ist. Der hatte schon eine Woche später hatte er ein Plakat gefunden. Michael Vetter ist in der So-und-so-Kirche, nur 30 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Da ist sofort hin, hat sich das angehört, war so fasziniert und ist nach dem Konzert zum Michael Vetter und hat gesagt, ich muss das von dir lernen. Und der Michael Vetter hat das sofort verstanden. Und hat gesagt, okay, komm nächste Woche zu mir, ich habe in Bayern einen Bauernhof, da kommst du hin, fertig. Schreibt ihm die Adresse auf. Und dann sagte die Mutter, der Bub macht nächsten Monat gemeinsam mit Michael ein Duo. ein Oberton singen, Duo. Hat mich gefreut, offen gestanden. Ja? Zurück. So, was ist zu diesem Thema? Beschäftige dich mit dem Übergang von hier nach da noch zu sagen. Herrscher von 1 in 6. Jetzt müssen wir uns erstmal, bevor ich mir den Löwen anschaue, schaue ich mir noch das sechste Haus an, weil das sechste Haus sagt mir noch etwas über das, was man tun kann mit den Toten. Amen. Laut? Amen. Ja. Man kann ihm nicht dienen, das weiß ich nicht, ob man ihm nicht dienen kann. Also da wäre ich mir jetzt vorsichtig. Das sechste Haus heißt nicht annehmen. Anpassen. Ja, schon mehr. Da will ich noch ein bisschen mehr hören. Was ist das sechste Haus? Was macht man im sechsten Haus?
Dienen.
Ja. Sag es nochmal, ich habe es nicht verstanden.
Den Alltag bewältigen.
Den Alltag bewältigen sicher auch, ja. Dienen ist, wir haben dann das hier im Blick, gell? Könnt ihr das alles sehen von da hinten? Ja, gut. Wenn das Wort dienen nicht in die Hände von Esoterikern geraten wäre und dort sinnlos kleingeschreddert wäre, fände ich das Wort gut. Aber so taugt es nichts. Ja, es taugt nichts. Weil jeder kommt, ich sage, ich habe einen Vorstellung, ich muss dienen, das Göttliche in mir bedient sich am Göttlichen von dir oder irgend so ein Zeug, ja. Dann wäre es schön, aber so ist das Dienen, da sehe ich doch immer Frau Botschki, ja. Oder wir hatten in Frankfurt einen Wiener Bäcker. Ich bin mir relativ sicher, dass das kein wirklicher Wiener war, der hat das nur studiert, ja. Wann immer jemand reinkam, Gnefrau, gschamster Diener, och, ja. Der hatte allerdings tollen Kuchen, also von daher sind wir immer dahin gegangen, aber dieses Kiss die Hand, Gnefrau, konnte ich nicht mehr aushalten. Ja, es war so penetrant. Ich glaube, in ganz Wien gibt es nicht so einen, oder gibt es die doch auch hier? Na, nur wenn sie das studiert haben, nicht, was die Kunden hören wollen, dann vielleicht. Wie heißt der Bäcker? Hast keinen Namen gedacht. Oberla ist es nicht. Mit Sicherheit nicht. Nein, die haben so eine blasierte, wie soll ich sagen, Selbstverständlichkeit. Na? Aber ich gehe gerne hin. So, also nochmal, sechstes Haus.
Kann man das sagen, wenn sie sagt, die Schuld im sechsten Haus, das Schuldgefühl, kann sie da, wenn sie sagt, ich weiß, wer es war, ich weiß nicht, hat sie da weniger Schuld?
Nein, hat sie nicht. Sie versucht natürlich, die Jungfrau, ja, sie versucht natürlich irgendwie damit fertig zu werden, dass ihr Amt relativ gemessen an dem, sozusagen, was alle darüber denken, relativ kleinkariert ist. Ja? Sie hat nämlich eine Aufgabe, um die sie niemand beneidet. Ich habe sozusagen, als die Thea, die diese Karten gemalt hat, die Thea hat für mich ja 12 neue Karten gemalt, als ich mich mit den Archetypen beschäftigt habe. Die werdet ihr in dem Seminar auch kennenlernen, diese Bilder. Das sind sozusagen Porträts. Das war der Auftrag, den ich mir von der Thea erfüllt habe. Sie hat Porträts gemacht von den Tierkreiszeichen. Na, ich habe aber gesagt, keine Tierkreiszeichen, wir machen Archetypen. Ich habe ja auch die jungschen Namen dazu verpackt. Und der Archetypus, da hat sie in der Tat genommen die Mutter Teresa. Ja, diese große indische Krankenschwester. Und dieser Archetypus, dummerweise hat Jung ihn nicht beschrieben in seinem 28-Bände-Werk. Also musste ich selber, ich musste auch bei diesem Archetypus hier mir überlegen. Und dann habe ich gesagt, na klar, Jung hat es genannt, Chore, wunderbar, herrlich. Ja? Während er den wiederum nicht benannt hat. Und den habe ich genannt, den Rover. Was ist ein Rover? Kennt man nur aus der englischen Sprache. Er ist unterwegs. Was? Richtig, unterwegs. Er ist unterwegs. Der Rover ist unterwegs. Und ihn hier, also sozusagen Jungfrau, Merkur im sechsten Haus. Ich habe lange in mich hineingehört, bis mir klar wurde, ich weiß heute, was der macht. Der ist ein Regulator. Er reguliert. Ja. Stellt euch ein Radio vor. Ja? Ihr sucht euren Sender. Hier ist er knarzt, hier ist er zu wenig. Und jetzt musst du so lange regulieren, bis es irgendeinen Sinn macht. Besser geht's nicht. Ja? Oder zwischen zwei Dingen. Regulieren, aussteuern. Ja? Also muss sie dieses Thema im sechsten Haus bearbeiten. Sie muss etwas ins Reine bringen. Sie muss etwas regulieren. Sie muss etwas aussteuern. Ja? Aber was? Was macht Kübler-Ross mit den Sterbenden? Ohne Zweifel. Aber sie macht in dem Zuhören auch etwas. Sie stellt sozusagen die noch Lebenden den Tod gegenüber und sagt, hab keine Angst.
Können Sie sich an sie anlehnen, ne?
Sie steuert etwas aus, dass es im Gleichgewicht ist. Dass das Lebendige und das Sterbende oder das Tote ins Gleichgewicht kommt. Wunderbar. Mit anderen Worten, das Tote oder das auf der anderen Seite sich Befindliche ist noch nicht im Gleichgewicht. Also kommen wir zurück zu den deutschen und österreichischen Soldaten, die in Russland gefallen sind. Die sind nicht im Gleichgewicht. Warum nicht? Ja, bitte?
Nicht betrauert worden.
Sie sind nicht betrauert worden, richtig. Ihr Grab hat keinen Namen und die Angehörigen konnten nicht trauern. Ich habe es mittlerweile 3 oder 4 Mal erlebt, dass so etwas der Fall war. Es ist ziemlich klar, heute nach 68 Jahren, der Opa wird nicht mehr nach Hause kommen. Wo war er? Die letzte Postkarte oder der letzte Brief kam aus Stalingrad. Da sind allein, ich schätze mal, 1 Million gestorben. Das ist vielleicht zu dick, sagen wir 500.000 gestorben und 350.000 vermisst. Wie der schöne Ausdruck lautet. Und die brauchen die müssen sozusagen, ich sag's mal so, hier war das Leben und hier ist der Tod und auf einmal war der Tod da und hier ist das Leben. Aber das ist zu groß. Ist nicht im Gleichgewicht. Ich gebe ein anderes Bild. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich bin ein notorischer Serienjunkie. Ich gucke unglaublich gerne meist amerikanische Fernsehserien. Die Deutschen haben da noch einen Nachholbedarf, die können das noch nicht so richtig. Bei den Österreichern weiß ich auch nicht, obwohl es gibt eine schöne Serie mit dem Hader, aber den mache ich sowieso. Gut, und diese Serie ist folgendes, die fängt an, in Amerika gibt es 40.000 Tote, von denen Leichen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Die Polizei ermittelt 1 Monat, 6 Wochen und dann, das ist die Serie, bitte, ich weiß gar nicht, ob es sowas wirklich gibt, und dann übergibt sie die Akten einer kleinen Gruppe von Menschen, die Zeit genug hat, die haben andere Berufe und die beschäftigen sich hauptberuflich damit, also nicht hauptberuflich, also mit ihrem Hauptinteresse damit, den Toten finde ich ganz verrückt, ihren Namen zurückzugeben. Nicht den Mörder zu finden, sondern ihren Namen zurückzugeben. Als sie, sagt der eine, der Chef von dieser Einheit, als sie auf die Welt kam, haben sie einen Namen bekommen. Und sie haben ein verdammtes Recht darauf, dass sie, auch wenn sie von der Welt gehen, ihren Namen auf ihr Grab bekommen. Da läuft es mir etwas kühl den Rücken runter und ich sage, das ist großartig. Allein daraus eine Serie zu machen, finde ich toll. Ja? Und eine Serie mit unheimlich viel Respekt. Nicht etwa, wir müssen jetzt den Mörder finden, das interessiert die gar nicht. Ja? Ja. The Forgotten heißt die Serie. Lief auch schon im deutschen Fernsehen. The Forgotten, die Vergessenen. Ja. Sowas fällt mir alles ein bei. Fischer ist in den Herrscher von 1 und 6. Ja? Sozusagen zwischen dem Leben und dem Sterben, noch bevor der Tod eintrifft, so etwas herbeizuführen wie ein Ausgleich. Das ist eine großartige Aufgabe, finde ich. Es ist im Grunde genommen auch etwas, was im Gefolge von der Elisabeth in die Hospizbewegung übergeschwappt ist. Ja? Mache ich eine Pause.